meine ich eigentlich, dass ich älter werde? Wir haben mal ein paar Vorschläge zusammengesammelt. Und wir fangen mal ganz am Anfang an. Wenn du nicht mehr gestillt wirst, nicht mehr ins Bett machst und endlich anfängst, wie ein normaler Mensch zu essen, richtig? Dann wirst du älter. Oder kennt ihr die Zeit noch, wenn du eine Zahnspange bekommen hast oder der Moment, wo du sie wieder rausbekommen hast? Ja. Okay, okay. Daran erkennst du noch, wie du älter wirst. Wenn du beim Filmegucken immer einschläfst, wenn du zu Weihnachten immer Schlafsocken bekommst, wenn du von 18-Jährigen mit sie angesprochen wirst und wenn du neuerdings nur noch Anti-Aging-Produkte zum Geburtstag bekommst. Kennst du das? Nein? Okay, vielleicht weiter. Vielleicht erkennst du hieran, dass du älter wirst. Wenn deine Ohren immer größer werden, wenn du mittlerweile 2 Brillen in der Brusttasche hast, wenn du zu Aktivitäten eine Zusage gibst und bemerkst, dass du sie körperlich gar nicht mehr schaffst, wenn du in der U-Bahn sitzt und dir ein Sitzplatz angeboten wird, oder wenn du in die U-Bahn einsteckst und dir wird ein Sitzplatz angeboten, und einige vielleicht von euch schmunzeln noch und die anderen sagen, aufhören. Okay, nur noch 4 weitere. Wenn du jedes graue Haar auf deinem Haupt zählst oder gar keine Haare mehr hast, daran erkennst du auch, dass du älter wirst. Wenn dir immer alles wehtut und das, was nicht wehtut, funktioniert auch nicht mehr. Oder wenn du dich an einen Schaukelstuhl sitzt und ihn nicht mehr in Bewegung bekommst und wenn du dann aufstehen willst, sagst du Hilfe. Und als letztes, daran erkennst du, dass du wirklich älter wirst, wenn du bemerkst, dass die alte Lady, die du gerade über die Straße führst, deine Frau ist. Wie ist es bei dir? Woran erkennst du in deinem Leben, dass du älter wirst? Denn wir alle werden noch älter, oder? Unaufhaltsam, jeden Tag. Und eigentlich ist es doch so, ich denke mal, das kennt ihr alle, dass in jeder alten Person entweder ein Junge oder ein Mädchen steckt und sich die ganze Zeit die Frage stellt, was ist nur passiert? Und wir alle kennen doch diese Frage irgendwo, was ist nur passiert? Und ein paar aus unserer Mitte kennen diese Frage vielleicht umso besser, weil sie sind ein bisschen älter, oder? Doch merkt ihr irgendwie auch diesen negativen Touch in dieser Frage, was ist nur passiert? Und das ist es, was unsere Gesellschaft heute auf Hochtouren verbreitet und uns eintrichtern will, dass Altwerden ist eigentlich schlecht. Ja, denn alle meckern nur übers Älterwerden, alle stöhnen darüber. Warum? Weil das Jungsein in unserer heutigen Zeit vergöttert wird. Für immer jung sein, das ist so die Prämisse. Und das sehen wir überall in der Werbung, in allen Filmen. Es geht immer darum, immer jung bleiben, immer perfekt aussehen. Und selbst wenn du älter wirst, da gibt es so viele Dinge, die du tun kannst, damit du wieder jung aussiehst. Der jährliche Umsatz der Anti-Aging-Industrie beträgt heutzutage über 180 Milliarden Euro weltweit. Alles tun, um jung zu sein und jünger auszusehen. Und seht ihr hier wieder, es geht alles um diese Äußerlichkeit, um die Persönlichkeit und nicht um den Charakter. Das ist die heutige Gesellschaft. Und hinter der Anti-Aging-Industrie, der ganzen Kultur, steckt eine klare Botschaft. Alt sein ist schlecht, jung sein ist das Ideal. Und was ist das Resultat, was wir heutzutage sehen? Eine Gesellschaft, die unreif ist. Und somit werden die Alten in unserer Mitte immer weiter ignoriert und in die Ecke gedrängt, weil man sagt, jung sein ist ja viel, viel besser. Doch wisst ihr, wo das Altsein hoch angesehen wird? Wo es gepriesen wird, ja, wo älter werden geradezu das anstrebsame Ziel ist. Und es ist in Gottes Wort. Also ihr seid heute richtig, heute Morgen, wenn ihr euch fragt, wo wird eigentlich das Älterwerden gepriesen? Weil ich bin schon ein bisschen älter. Nur 2 kurze Stellen zum Beginn. Und hört einfach zu. Sprüche 16,31 heißt es, graue Haare sind eine Krone der Ehre. Sie wird erlangt auf dem Weg der Gerechtigkeit. Sprüche 20,29. Die Zier der jungen Männer ist ihre Kraft und der Schmuck der Alten ist ihr graues Haar. Also graues Haar, Krone. Ja, kann man sich schon mal glücklich schätzen wieder. Doch geht es hier wirklich in Gottes Wort um eine Haarfarbe? Es geht doch in Wahrheit um die wahre geistliche Reife, richtig? Wahre geistliche Reife. Und genau das haben wir doch in den letzten Wochen so klar im Titusbrief gesehen. Im ganzen ersten Kapitel ging es immer wieder um geistliche Reife. Und gerade letzten Sonntag haben wir uns doch mit Kapitel 2, Vers 1 beschäftigt, mit der Grundlage für wahre geistliche Reife, welche ist die gesunde Lehre, oder? Letzten Sonntag, so klar. Und es ist diese gesunde Lehre, die wir jeden Tag brauchen, jeder von uns, täglich, damit wir geistlich reifen können und es besonders als ganze Gemeinde. John MacArthur, einfach ein Zitat vorab, macht diesen Punkt nochmal so klar, warum wir die gesunde Lehre brauchen. Und da sagt er, die elementare Aufgabe der Gemeinde ist die Verkündigung der gesunden Lehre. Nicht, dass der Pastor seine Meinung mitteilt, nicht ohrenkitzelnde Illustrationen, welche mit Emotionen spielen, nicht, um allein Spenden zu halten, nicht, um Programme Spaß und Unterhaltung zu haben oder auch nicht, um wöchentliche Andachten zu verkündigen, sondern die Verkündigung der gesunden Lehre. Also um geistlich reif zu sein, braucht die Gemeinde die gesunde Lehre. Denn es gibt so viele ungesunde Lehren heutzutage, die uns wegziehen wollen. Und deswegen brauchen wir Unterscheidungsvermögen. Jeden Tag. Und wir wissen alle, es ist ein Prozess. Ja, über Nacht wirst du nicht geistlich reif, auch wenn die meisten vielleicht davon beten und es sich so wünschen. Aber geistlich reif zu sein, ist ein Leben in der Nachfolge, ein Leben in der täglichen Buße, ein Leben in der täglichen Ernährung mit Gottes Wort, ein Leben der Erneuerung, des Gehorsams und des Wachsens in Christus. Und deswegen fängt Paulus hier in Kapitel 2, nachdem er die gesunde Lehre uns vorgestellt hat, als die Grundlage für dieses ganze zweite Kapitel im Rest des Briefes, fängt er nun an, in dieser Liste der Charaktereigenschaften für alle Personen in der Gemeinde, fängt er hier mit den Alten in der Gemeinde an. Und damit kommen wir zu unserem Titel für die heutige Predigt, geistlich reife Männer. Und denkt dran, das Kapitel immer wieder an den Titel von dem ganzen Kapitel 2, wahre geistliche Reife. Und hier fokussiert Paulus, der Heilige Geist, auf ältere Männer. Und deswegen, lasst uns immer wieder vor Augen stellen, alles, was hier folgt, auch in Vers 2, muss in der Grundlage von Vers 1 gesehen werden, der gesunden Lehre. Also Paulus fährt nun fort hier und lasst uns mal Vers 2 lesen, um diesen Vers klar zu verstehen, was Paulus den älteren Männern in der Gemeinde zu sagen hat. Er sagt, lasst uns ab Vers 1 lesen, im Zusammenhang zu sehen, du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht. Dass die alten Männer nüchtern sein sollen, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, in der Geduld. So beschreibt Paulus die geistlich reifen älteren Männer der Gemeinde. Das ist die Aufforderung für geistlich reife ältere Männer. Doch vielleicht fragst du dich jetzt hier am Anfang, erstens, ich bin kein Mann. Und zweitens, ich bin nicht alt. Also wozu sollte ich jetzt zuhören? Und ich will darauf ganz klar erwidern. Erstens werden wir alle älter, auch wenn du es dir nicht wahrhaben willst. Auch wenn du versuchst, die ganze Zeit aufzuhalten, alle werden älter. Und zweitens, meistens sind alle biblischen Tugenden, die uns gesagt werden, anwendbar auf alle Geschlechter zu jeder Zeit. Denn selbst wenn du noch nicht älter bist und besonders wenn du schon älter bist, hier in Vers 2 und die folgenden Verse, auch nächstes Mal, wenn wir über die Frauen reden, ja, ganz wichtig, findest du die Charakterzüge, die du anstreben solltest für dein Leben. Also ist es wichtig, dass wir alle zuhören, weil das sind die Dinge, nach denen wir nachstreben sollen, nachjagen sollen, damit wir geistlich reif werden. Und dieses Streben nach geistlicher Reife sollte nicht erst im Alter anfangen, wie D.L. Moody so klar auf den Punkt bringt. Die Vorbereitung für das Alter sollte in der Jugend beginnen. Denn ein leeres Leben ohne Ziele bis in das Alter von 65 wird nicht plötzlich erfüllt durch deine Rente. Was sollte also das zunehmende Alter für dich und mich in Wirklichkeit bedeuten, wenn wir uns immer wieder die Frage stellen? Ja klar, sehen wir weniger Energie, körperliche Beschwerden und so weiter, wovon man mit Mitte 30 schon ein bisschen was sagen kann. Doch in Wirklichkeit sollte das Älterwerden für einen Christen im geistlichen Sinne ein fortschreitendes Wachstum sein. Eine wachsende Liebe zu Gott und allen Heiligen. Eine geistliche Reife, die sich in allen Bereichen deines Lebens auch wirklich zeigt. Und deswegen lenkt der Geist Gottes unseren Blick hier in Vers 2 zuerst auf die geistlichen älteren Personen. Und er sagt zu uns, schaut auf die Alten. Nein, nicht abfällig, ja, die Gebrechlichen. Auch wenn es vielleicht körperlich der Fall sein mag. Aber nein, schaut auf die geistlich Reifen in eurer Mitte, die geistlichen Felsen der Gemeinde. Die Weisen, welche schon jahrzehntelang mit dem Herrn wandeln, schaut auf sie und ahmt ihren Glauben nach, dass sie euch als Vorbilder dienen. Und wir müssen uns immer wieder klar machen, das wurde mir auch so deutlich wieder in dieser Vorbereitung für diese Predigt, es ist ein so wunderbarer Segen, Ältere in der Gemeinde zu haben. Es ist so ein Segen, so ein Vorrecht, so eine Freude für uns alle. Und oft vergessen wir das viel zu einfach, wie wertvoll die Alten in unserer Gemeinde sind. Okay, jetzt haben wir viel gehört vorab, ja, dass wir auf die Älteren schauen sollen, dass wir alle angesprochen sind, auch wenn wir noch jünger sind. Doch eine Frage stellt sich hier immer noch, oder? Und alle seid ihr gespannt, was für eine Frage. Und wer ist eigentlich mit alt gemeint, ja? Das ist so eine wichtige Frage, die wir klären müssen. Auch wenn du vielleicht sagst, ach, das ist nicht so wichtig. Wer ist wirklich alt nach der Schrift? Und dieser Begriff im Griechischen alt wird nicht so oft benutzt. Wir finden sie an zwei weiteren Stellen, einmal in Philemon 1,9, wo sich Paulus als alt bezeichnet, und in Lukas 1,18, wo Zacharias ebenfalls sich als alt bezeichnet. Doch die Frage bleibt immer noch, wie alt ist eigentlich alt? Ja, und die Spannung steigt. Und einen Ansatz zum genauen Alter finden wir in 1. Timotheus 5,9. Die Stelle, die wir uns schon bei Kapitel 1 angeschaut haben, wo Paulus zu den Witwen spricht. Und er sagt, der eine Witwe soll nur in die Liste eingetragen werden, wenn sie nicht weniger als 60 Jahre alt ist. Und so weiter. Also ab 60 Jahren ist eine Witwe alt. Und dort landen auch die meisten Ausleger, also ab ca. 60. Ja? Wir hatten so ein bisschen Überlegung gehabt, 45 sagen die einen und dann sagt er, nein. 50, 55, also ungefähr so um die 60 bist du alt. Ja, und die Bibel nennt dich so. Diese Charakterzüge hier in 2,2 sollen dich im Alter auszeichnen. Doch du sollst schon heute damit anfangen, nach diesen Prinzipien, nach diesen Tugenden zu streben, denn das sollst du sein, geistlich reif. Also steigen wir jetzt endlich in diesen Text ein hier, in Titus 2,2, lass mich nochmal lesen, dass die Alten, in Vers 2, Männer nüchtern sein sollen, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, in der Geduld. Und der erste Charakterzug, den wir hier finden in Titus 2, Vers 2, ältere Männer sollen nüchtern sein. Älteste sollen nüchtern sein in 1, Vers 8, Diakone sollen nüchtern sein in 1. Timotheus 3,8 und auch ältere Männer sollen nüchtern sein. Ja, alle geistlich Reifen werden aufgefordert, nüchtern zu sein. Doch was bedeutet es, wirklich nüchtern zu sein? Und die meisten Jugendlichen fragen sich zu Recht, was nüchtern sein bedeutet. Epheser 5,18 gibt uns ein bisschen mehr Einblick. Und ihr könnt es ausschlagen, wenn ihr möchtet. Epheser 5,18 finden wir das ganz interessant, wo Paulus sagt zu den Ephesern, und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Also das Gegenteil von nüchtern sein ist Ausschweifung. Nicht bei Sinn sein, unaufmerksam oder kopflos. Und sehen wir das nicht oft bei den Jugendlichen oder bei den Jüngeren? Oft komplett durch den Wind, ja? Wenn sich irgendetwas im Leben ändert, ja, der Arbeitsplatz geht verloren, ja, okay, das ist vielleicht noch berechtigt, aber das Auto springt nicht an, mein Foto auf Facebook wird nicht geliked oder endlich dem Partner fürs Leben, ja. Es ist emotionale Chaos bei Jugendlichen ganz oft, ja, immer. Alles ist durch den Wind. Oder man ist ausschweifend mit seiner Zeit, maßlos mit den eigenen Mitteln und oft einfach nicht wachsam genug mit den Dingen, mit denen man sich beschäftigt. Es ist ein Leben in Unruhe, in diesem emotionalen Chaos. Und Satan liebt es, wenn wir in diesem emotionalen Chaos leben, wenn wir wie ein Schiff hin und her geworfen sind. Warum? Denn wir verlieren den Blick für das Wesentliche. Doch ältere Männer sollen nicht so sein. Sie sollen nüchtern sein oder wie es auch heißt, gemäßigt, bescheiden oder wachsam. Das bedeutet also, sie sollen der Fels in der Brandung sein, unverrückbar und fest im Herrn und seinem Wort. Sie sollen einen klaren Kopf behalten als der Kapitän auf einem Schiff im Sturm und immer wieder sagen, alles ruhig, ich weiß, was auf mich zukommt, wir sind im Sturm, aber ich bleibe nüchtern, ich bleibe ruhig, ich bleibe ausgewogen. Und sie sollen wie ein Wachhund sein, wachsam, immer bereit, immer auf der Hut, um sich und die Seinen zu schützen, nicht wie ein Kläffer, sondern ruhig. Und die Frage ist hier, wie ist es nun möglich? Und wir haben es schon in Epheser 5,18 gelesen. Da heißt es so klar am Ende von 5,18, werdet voll was? Voll Geistes. Doch was soll das bedeuten? Und ich habe mir mal die Frage gestellt. Und ihr alle könnt euch da selbst reflektieren. Das ist ganz interessant. Ein Jahr hat doch 52 Wochen, ja? 52 Sonntage, ungefähr. Mit 50 weiteren Bibelkreisen, also 52 Predigten plus, ja? Wenn man noch die Feiertage dazu nimmt, dann habe ich gesagt, 50 weitere Bibelkreise. Ja, manchmal haben wir ja, lassen wir es ausfallen, hier ist nichts schuld. Und dazu kommt noch die tägliche Zeit im Wort, im Gebet, Jüngerschaften. Und dann dazu kommen alle Erfahrungen mit dem Herrn, die man sammelt. Oder? Und auch die schwierigen Momente, alles gehört dazu, bis man dann 60 ist. Macht mal die Mathematik, wie viele Predigten es sind, wie viele Bibelkreise, wie viel tägliche Zeit. Haben ausgerechnet, wie oft man im Leben die Bibel durchlesen könnte, wenn man es nur einmal im Jahr macht. Wie würde deine Beziehung zum Herrn nach so vielen Jahren mit dem Herrn aussehen? Bist du mehr gegründet im Herrn? Oder bist du immer noch im Anfangsstadium? Vertraust du mehr diese Ruhe aus im Herrn, weil du weißt, dass Gott alles perfekt in seiner Hand hat? Eine nüchterne Person ist geisterfüllt, da sie nichts und niemand aus der Ruhe bringen lassen kann, oder? Kennen wir doch diese geistigen Geschwister, die nüchtern sind. Ja? Man erzählt ihnen total aufgeregt die Dinge des Lebens und die sind immer nur da und nicken. Und irgendwann kommt die weise Antwort. Die sagen, lass den Jungspund mal reden. Egal was kommt, egal was auch passiert, du sagst als nüchterne Person, ich kenne meinen Herrn, ich vertraue ihm und seinem Wort und ich folge im Gehorsam. Und das sollen reife, ältere Männer in der Gemeinde sein. Nüchtern. Wahre Vorbilder, denen man auch wirklich folgen möchte und dessen Rat man immer wieder sucht, weil sie im Herrn ruhen. Die zweite Eigenschaft, die wir für ältere Männer finden, sie sollen ehrbar sein. Und ehrbar ist geradezu die Folge aus dem ersten Punkt, dass sie nüchtern sein sollen. Denn eine ehrbare Person lebt so, dass wenn andere Menschen dein Leben sehen und sie respektieren dich, ja, sie ehren dich, weil sie deine vorbildliche Hingabe in deinem Leben sehen. Und die Frage ist, ist es bei dir so, dass andere dich respektieren für deine vorbildliche Lebensweise? Und ehrbar also impliziert, dass man erstens wirklich mit dem Herrn lebt und zweitens es auch andere Menschen wirklich sehen können. Du lebst nicht, ja, irgendwann mit 60 auf deinem eigenen Hof oder der einsamen Insel, wo ein riesiges Schild steht, Zutritt strengstens verboten. Sondern eine ehrbare Person lebt öffentlich für den Herrn und für die Menschen in einer vorbildlichen Weise. Doch das ist so interessant, eine ehrbare Person bleibt hier nicht stehen. Sie badet sich nicht selbst in dieser Ehre von Menschen, sondern sie geht viel weiter. Und um es komplett zu verstehen, müssen wir die griechische Wurzel von ehrbar anschauen. Und die Wurzel stammt von dem Wort Anbetung. Also eine ehrbare Person sagt nicht in ihrem Leben, das hier ist für Jesus und das hier ist für mich. Sondern eine ehrbare Person sagt und lebt in dem Bewusstsein, alles in meinem Leben ist für Jesus. Alles. Sie lebt aber auch in dem Bewusstsein, dass Jesus alle Zeit zuschaut. Und deswegen ist sie umso mehr bestrebt, dem Herrn alle Zeit, alle Ehre zu geben. Alles, was ich in meinem Leben tue, ist für Christus und seine Anbetung. Das ist die Aussage und das Lebensmotto. Ganz nach 1. Korinther 10, 31, wo es heißt, ob ich nun esse oder trinke oder sonst etwas tue, ich tue alles zur Ehre Gottes. Alles, um Gott anzubeten. 1. Timotheus 4, 7 bis 8, könnt ihr auch mal aufschlagen. Da sehen wir von Paulus das gleiche Bild. 1. Timotheus 4, 7 und 8. Da macht er den gleichen Punkt, wie wir eigentlich leben sollten. Und er macht wieder einen Kontrast, den er hier aufzeigt. Und er sagt, die unheiligen Altweiberlegenden aber weise ab. Dagegen übe dich in der Gottesfurcht oder von der Wurzel her die Gottesehrbarkeit, die Gottesanbetung. Denn die leibliche Übung nützt wenig. Die Gottesfurcht, also wieder die Gottesanbetung, aber ist was? Ist für alles nützlich, da sie die Verheißung für dieses und für das zukünftige Leben hat. So schön. Und das ist eine ehrbare Person. Es geht ihr alleine um die Ehre Gottes. Doch weil man so hingegeben lebt für den Herrn, das ist so spannend hier zu sehen, ob auf der Arbeit, in der Schule, in der Uni, in der Nachbarschaft, in der Familie, überall, auch wenn man ganz alleine ist. Man lebt für den Herrn. Und weil andere Menschen das sehen, deine Hingabe für den Herrn, werden sie dich respektieren. Ja, sie werden dich ehren. Wenn auch nicht alle, wir wissen, dass wir in der Feindschaft zur Welt leben. Doch Menschen werden dich ehren und respektieren für deine vorbildliche Lebensweise. Doch eine ehrbare Person bleibt dir nicht stehen, weil sie sagt, nein, nicht ich. Ich bin nichts, aber Christus ist alles. Eine ehrbare Person wird immer weiterlenken und sagen, schaut auf den Herrn und betet ihn an, denn er vollbringt alles Gute in mir. Und wir müssen doch bekennen, dass es in der Jugend oft vorkommt, dass wir hier einen falschen Fokus setzen, oder? Man will doch was erreichen, man will doch was schaffen, man will doch was tun. Ja, man will doch bestätigt werden und respektiert werden, wenn man älter wird. Und vielleicht kann man auch in den Diensten, in der Gemeinde, kann man schnell in so einen Aktionismus fallen, wo man sagt, eigentlich geht es um Christus, aber ich will auch, dass die Leute zu mir kommen. Und im Alter kann das auch so schnell sein, dass man sagt, jetzt komme endlich ich. Doch eine ehrbare, reife Person führt ihr Leben nicht in der Anbetung ihrer Rente, nicht in der Anbetung ihrer Zeit, ihrem Urlaub, ihrer Bestätigung, ihrem Geld oder Besitz. Sie führt kein Leben in der Anbetung von irgendwelchen Dingen, sondern alleine zur Ehre Gottes in ihren Gedanken und Taten. Und solche älteren Männer werden in der Gemeinde geehrt, wie es schon 3. Mose 19,32 sagt. Vor einem grauen Haupt sollst du aufstehen und die Alten ehren, weil sie ein ehrbares Leben führen. Ich habe mir die Frage gestellt, sind es nicht solche Christen, die Christus so sehr ausleuchten, dass man nicht aufhören kann, sie anzuschauen und ihnen zuzuhören und ihnen nachzufolgen, weil man so klar Christus sieht? Kennt ihr diese Christen? Viele in Amerika auch kennengelernt damals, wo du einfach nicht aufhören konntest. Du wolltest nur noch sagen, kann ich bei dir einziehen? Ja? Ich fahre dich zur Arbeit. Ja? Ich nehme dich mit. Ich will dich nur sehen. Weil wenn ich mit dir zusammen bin, sehe ich Christus und verstehe, was es bedeutet, ein Leben für Christus zu führen. Solche Menschen sind so ansteckend. Ansteckend, um Christus ähnlich zu werden und ihnen alle Ehre zu geben. Leute, solche älteren Brüder brauchen wir in der Gemeinde. Und die Frage ist, bist du eine solche ehrbare Person schon heute? Um wen oder was geht es in deinem Leben wirklich? Und dann die Frage noch, ehrst du die Älteren in deiner Gemeinde? Folgst du ihrem Vorbild, indem du Christus und seinem Maßstab folgst in allen Bereichen deines Lebens und ihm allein die Ehre gibst? Denn das ist eine ehrbare Person. Als nächstes kommen wir zu einem der Schlüsselworte hier in Kapitel 2 und das ist, ältere Männer sollen besonnen sein. Besonnen. Das Wort besonnen kommt ganze 5-mal in diesem kurzen Brief vor. 5-mal. Das ist Schlüsselwort. Wir sahen es in Kapitel 1, Vers 8 bei den Qualifikationen für Älteste. Wir sehen es hier wieder in 2,2. Dann in 2,5 in der Beziehung von Frauen zu jungen Frauen, also nächste Woche Sonntag. Wir sehen es in 2,6 in Bezug auf junge Männer und wir sehen es wieder in 2,12 für alle Gläubigen. Aber warum sehen wir das so oft? Denn es war damals ein großes Problem, einfach besonnen zu sein. Und das gleiche Problem sehen wir auch heute noch. Doch die Frage ist, was heißt eigentlich besonnen sein? Denn wann benutzt man das Wort nochmal? Wann benutzt man das Wort für eine Person und sagt, sie ist besonnen? Und ganz einfach ausgedrückt bedeutet besonnen sein, deine Gedanken zu kontrollieren. Deine Gedanken zu kontrollieren. Wir kennen es auch als Selbstbeherrschung, oder? Ein Wort, was wir immer wieder in Gottes Wort finden und auch in der Frucht des Geistes in Galater 5. Doch noch einfach ausgedrückt, weil man sagt, meine Gedanken zu kontrollieren, auch vielleicht noch ein bisschen zu abstrakt. Also noch einfacher, okay? Das hat sich so eingeprägt bei mir in den letzten Wochen. Ganz einfach, besonnen sein heißt, denke, bevor du etwas tust. Ich habe mir so, warum soll ich nachdenken? Aber ich habe mir diese Frage gestellt, wir kennen das doch eigentlich ganz, ganz gut, oder? Wenn wir von klein auf, denn was sagen Eltern oft zu ihren Kindern? Hast du nicht was? Nachgedacht, oder? Hast du nicht nachgedacht? Aber Leute, wir alle kennen dieses Problem in unserem Leben noch heute, glaubt mir. Denn wer von euch tut nicht auf Dinge, ohne nachzudenken, ohne die eigenen Gedanken zu kontrollieren, was sich dann deutlich in deinem Wandel zeigt. Nur ein paar Beispiele. Ja, man sieht etwas Unanständiges und entschließt sich einfach zu folgen. Der Ehepartner tut etwas, was mir nicht passt. Ich lasse meinen Zorn einfach freien Raum. Ich sehe eine Werbung und will sofort haben. Ich höre auf etwas und folge nach, ohne es zu prüfen, weil es sich so gut anfühlt. Man agiert mit der Lust und dem Gefühl heraus, einfach ohne nachzudenken, ohne Kontrolle. Kennst du das aus deinem täglichen Leben? Und es ist ganz interessant, weil man hier ein bisschen tiefer einsteigt, deswegen will ich ein bisschen mehr Zeit bei Besonnen verbringen, weil das so praktisch ist und weil es immer wieder vorkommt, so ein bisschen Vorarbeit für die anderen. Die Wurzel von Besonnen im Griechischen wird oft im Neuen Testament mit Weise übersetzt. Und das Gegenteil von besonnen ist unbesonnen, ja? Nein, ja, klar, auch. Aber das Gegenteil ist oft im Neuen Testament mit unverständlich. Wir hatten schon Epheser 5,18, 5,17, direkt davor, wo wir aufgefordert werden, wir sollen voll Geistes sein, in 5,18. In 5,17 werden wir aufgefordert, darum seid nicht unverständlich, sondern verständig, was der Wille des Herrn ist. Im Englischen wird unverständlich mit dumm, naiv und töricht übersetzt. Also noch direkter, ja, noch nicht mal unverständlich. Du bist so unverständlich, ja. Nein, du bist dumm. Und es gibt uns das ganze Bild. Denn eine unverständige und naive Person denkt nicht, bevor sie etwas tut. Auch wenn sie weiß, dass es eigentlich falsch ist. Also sie macht es einfach. Und lass uns mal ganz kurz durchspielen, damit wir sehen, wie oft es bei uns vorkommt in unserem Leben. Also man sieht etwas Unanständiges. Ja, die Frau nervt, jetzt kommen wir mal an die andere Seite, der Mann nervt. Eine Begierde lockt dich oder man hört etwas Verführerisches. Ja, man wird gelockt und gezogen, wie Jakobus 1,14 es sagt, von seinen Begierden. Doch bevor man dann irgendetwas tut, kommt erst noch die Auswertung von dem, was man sieht. Bei allen, bei uns allen. Denn wir alle entschließen uns entweder dafür oder dagegen. Ist nicht so, ich meine, uns kommt das nur manchmal vor, ist voll automatisch. Ja, weil du dich schon angewöhnt hast, so zu reagieren. Aber bei uns allen geschieht eine Auswertung in dem Moment, wo wir Dinge wahrnehmen. Und diese Auswertung ist in deinem Herzen, in deinem Inneren, in deinen Gedanken. Und dieser Moment ist so entscheidend in unserem Leben. So entscheidend. Denn je nachdem, wie du die Situation bewertest, wird es sich in deinem Handeln zeigen. So wirst du folgen. Und die Frage ist hier, wem folgst du nach? Folgst du deinem Fleisch oder folgst du Gott? Folgst du deiner Begierde oder bist du besonnen? Denkst du nach, bevor du etwas tust? Bist du weise bei Verstand oder dumm und unweise? Und das ist doch eine so wichtige Wahrheit für alle Altersgruppen. Für alle Altersgruppen. Und auch für ältere Männer, wo der Körper langsam nachgibt und man sagt mit 60, so anstrengend das Leben. Immer dieser Kampf, immer dieses Denken. Ich will nicht mehr. Und dazu kommt noch die Welt, die einem sagt, die letzten Jahre sind nur für dich. Lass einfach los. Nimm es, tu es, genieße alles. Mach dir doch nicht so einen Kopf. Und vielleicht sagst du dir auch selber, ich habe nur noch 10, 20, 30 Jahre auf dieser Erde. Ich will auch mal ausruhen, Zeit für mich und mir was gönnen. Und ja, bestimmt wirst du in den letzten Jahren dir was gönnen. Du hast bestimmt auch Zeit zum Ausruhen und Zeit für dich. Aber die Frage ist, ist es wirklich das primäre Ziel in unserem Leben für die letzten Jahre deines Lebens? Was sind 10, 20 Jahre voller Vergnügen und eine Ewigkeit in Trübsal und Verdammnis? Und die Frage ist hier, schlägt dein Herz für die Welt oder für die Ewigkeit? Doch eine andere Frage drängt sich geradezu auf, wenn wir das so durchspielen. Die besonnene Person denkt, bevor sie handelt. Und die Frage ist, was beherrscht eigentlich dein Inneres, dein Herz, dein Denken, dass du handelst, wie du es tust? Jeden Tag. Was ist es? Was ist in deinem Inneren los, dass du manchmal dir so vorkommst, als wenn du vollkommen automatisch die Dinge tust? Was beherrscht dich in deinem Inneren? Sind es Filme oder Spiele oder Sport oder Mode oder Geld oder Begierden oder Menschen, denen du gefallen willst? Was beherrscht dich? Worüber sinnst du nach? Meditierst du Tag und Nacht? Was Jesus in Lukas 6, 45 so deutlich macht, denn wovon dein Herz voll ist, davon geht was? Dein Mund über. Dein Mund, wie du redest, wie du lebst. Und so wirst du die Dinge in deinem Leben auch bewerten. Da, wie dein Herz voll ist, worüber du nachsinnst, worüber du nachdenkst, daraus werden die Situation und dein Wandel ablaufen. Denn um Gott gefällig, Leute, um Gott gefällig Entscheidungen in deinem Herzen zu fällen, um die Dinge um dich herum im Geist zu bewerten, um Begierden klar und deutlich zu lokalisieren und abzuwenden, muss etwas in deinem Herzen vorhanden sein. Und wir wissen noch, was es ist, oder? In Vers 1, Kapitel 2 von Titus. Es ist die gesunde Lehre. Immer wieder die gesunde Lehre. Und nicht die Lehre mit Doppel-E, sondern mit E-H. Nur dann wirst du besonnen genug sein, um nach Gottes Willen zu leben, so wie es auch 2. Korinther 10, 15 so deutlich sagt. Indem wir jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam Christi. Jeden Gedanken. Wie ist es möglich, wenn du denkst, bevor du es tust und geistliche Gedanken hast? Eine besonnene Person denkt nach, bevor sie etwas tut. Sie hat ihre Gedanken, ihre Begierden so im Griff, so unter Kontrolle, so in Selbstbeherrschung, dass es im Handeln und im Wandeln sichtbar wird. Sie ist nicht hin und her getrieben von den Lüsten, um sie zu stillen oder sofort das Rauslassen von Emotionen. Nein, denn sie ist durchtränkt in ihrem Leben von der gesunden Lehre, die sie anleitet, so zu handeln und so zu denken, wie Gottes Wort es sagt. Daher ist Besonnensein zuerst eine innere Qualität, die dann im äußeren Wandel sichtbar wird. Und so sollen die älteren Männer in der Gemeinde sein. Sie sollen besonnen sein. So sollen wir alle sein, besonnen. Wie es Hiob 12,12 so klar sagt, er sagt, wohnt bei dem Greisen die Weisheit und bei dem Betagten der Verstand. Der Verstand, um nach Gottes Willen zu leben, zu handeln, zu denken, wie Gottes Wort es sagt. Und viertens, in Titus 2, Vers 2, sehen wir, also ältere Männer sollen nüchtern sein, ehrbar, besonnen und ältere Männer sollen gesund sein im Glauben, in der Liebe und in der Geduld. Und hier ist wieder unser wunderbares Wort gesund, oder? Haben wir schon so oft gehört. Ohne Fehl, ohne falsch, sondern rein, sauber, gesund. Doch hier ist es als Partizip aufgeführt, ja, Grammatikunterricht, schon lange her. Es ist nicht mehr ein Adjektiv, also die gesunde Lehre. Der Heilige Geist will uns damit klar machen, dass nicht nur die Qualität unseres Lehrens, unseres Redens wichtig ist, sondern unser ganzes Leben im Herrn soll gesund sein als eine fortdauernde, anhaltende Handlung. Immer wieder. Das drückt die Grammatik hier aus. Und gesund sein zählt hier für alle drei Begriffe. So geistlich abgekürzt. Er sagt, alle älteren Männer sollen konstant gesund sein im Glauben, gesund sein in Liebe, gesund sein in Geduld. Und zuerst sehen wir hier gesund sein im Glauben. Und dieses Wort Glauben wird hier mit doppelter Bedeutung aufgeführt. Einmal spricht es von dem Objekt unseres Glaubens, von Jesus Christus, unseren Herrn und Retter, auf den wir schauen, an dem wir glauben und sein heiligen Wort glauben. Egal, was die Welt sagt, egal, was falsche Lehrer sagen, du glaubst Jesus Christus als deinen Herrn. Und zum anderen spricht es eben auch hier, Glauben, von dem Werk deines Glaubens, der treuen Nachfolge. Du folgst Jesus nach. Und du siehst es am Anfang deines Glaubens. Du siehst es in den weiteren Jahren deines Glaubens. Du siehst es bei der Zeit deiner Ehe. Du siehst es am Anfang von deinem Kinder großziehen, vom Kinder großlassen. Es ist die Treue der Nachfolge in deinem Leben, so wie du glaubst und nachfolgst. Du siehst es in allen deinen Veränderungen deines Lebens, überall. Du hältst fest an deinem Herrn. Bis in das Rentenalter. Doch die Frage ist hier, warum steht hier gesund? Warum steht hier gesund im Glauben? Denn es gibt auch Christen, die einfach nur vorgeben zu glauben, aber keine wirkliche Beziehung zum Herrn führen. Ihr Glauben ist ungesund, falsch oder heuchlerisch, wie wir es auch in Titus 1 die ganze Zeit gesehen haben. Doch im Alter wird dieser falsche, ungesunde Glauben erst richtig sichtbar, weil dann werden deine Früchte es zeigen. Und wir werden in unserem Wort, im Gottes Wort aufgefordert, in Hebräer 13, 7, gedenkt an eure Führer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Und dann heißt es hier, schaut das Ende ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Das sind geistlich reife Brüder, die so im Glauben leben, dass du es siehst. Dass du ihnen nachahmen möchtest, weil du das Ende, den Ausgang ihres Glaubens siehst. Frag dich also die folgenden Fragen, umso älter du wirst. Ist dein Vertrauen auf Gott größer oder kleiner? Ist deine Abhängigkeit zu Gott fester oder lockerer? Ist dein Glauben aktiver und öffentlicher oder passiver und privat? Ist dein Vertrauen in Gottes Wort größer oder kleiner? Ist dein Wandel anders orientierter oder ich-orientierter? Ist dein Glauben auf Sparflamme oder brennend für deinen Herrn? Umso älter du wirst, ist die Frage, die wir uns alle stellen können. Ist dein Glaube gesund? So sollen ältere Männer sein. Aber ältere Männer sollen auch gesund sein in Liebe, heißt es hier. Gesund sein in Liebe. Und es klingt so gut, oder? Ja, wieder gesund sein in Liebe. Doch was bedeutet Liebe? Das ist immer wieder die Frage in unserer Zeit, wo wir alles lieben. Ja, ich sag, ich liebe Fußball und ich liebe meine Frau. Ja. 1. Korinther 13, 4, Abvers 4, die bekannten Stellen, die wir so oft hören, wo Liebe so klar definiert und aufgeführt wird, heißt das, die Liebe ist langmütig, gütig. Die Liebe beneidet nicht, die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Und das ist die Liebe von geistlich reifen Brüdern. Und es klingt auch so gut. Und die Frage ist wieder, was bedeutet es praktisch? Und für mich ist es immer einfach gewesen, Liebe zu definieren als zu geben, ohne zu fordern. Zu geben, um das Wohl des anderen zu suchen, ohne dabei selbst geehrt zu werden. Liebe ist gleich geben. Und das soll ältere Brüder im Alter auszeichnen. Sie sollen im Alter noch mehr investieren in andere Menschen. Und das passt doch so wunderbar in unsere Zeit, oder? Und da kommen wir wieder hin. Denn worum geht's ab 60 oder 65? Ja, was sagt die Welt? Endlich Rente! Und worum geht's in der Rente, in der Welt? Endlich ich. Aber die Bibel sagt, sei gesund in der Liebe, in dem Geben, in dem anders orientiert sein. Und es ist nicht falsch, auf Rente zu gehen. Ja, nicht, dass ihr mich falsch versteht, aber es ist falsch, wenn du geistlich auf Rente gehst. Denn für einen Christen sollte das Rentenalter ein neuer Abschnitt sein, des vollen Gebens für die Gemeinde und seine Glieder. Und wieder gesund in der Liebe. So wichtig hier zu verstehen, dass er gesund jedes Mal nennt in den Begriffen am Ende. Denn das ist so eine große Gefahr. Entweder wirst du im Alter besser oder bitterer, oder? Entweder du wirst süßer oder saurer. Manche Alten werden so hart, so kritisch, so verknöchert, dass sie nichts mehr zu geben haben. Nichts mehr. Alles dreht sich nur um sie. Oder sie geben nur, um zu bekommen und von Menschen gesehen zu werden. Doch das ist keine geistlich reife Person. Das ist keine Person, die gesund ist in der Liebe. Sie gibt, ohne zu fordern, damit es dem anderen gut geht. Und daran erfreut sie sich mit all ihren Gütern, mit all ihrer Zeit in den letzten Jahren ihres Lebens. Und ich habe immer wieder gelernt über die letzten Jahre, eines der größten Liebesbeweise von älteren Geschwistern, weil man sich immer wieder fragt, was können eigentlich ältere Geschwister, also richtig alte jetzt? Aber eine Sache, die viele Ältere bis zum Sterbebett meistens noch tun können, ist das Gebet. Ja, immer diese Krieger des Gebets, die den ganzen Tag die Gemeinde rauf und runter beten. Rauf und runter, rauf und runter. Und Leute, das manchmal unterschätzen wir das, wie großartig es ist, wenn wir Geschwister haben, die sagen, sie beten für uns. Ja? Wenn man die Anrufe bekommt, ich habe jeden Tag für dich gebetet. Jeden Tag! Ja? Du Lügner! Nein! Jeden Tag hat die Person sich hingesetzt und für dich gebetet. Hat dich vor den Thron Gottes gebracht. Das ist gesund sein in Liebe, auch im Alter. Und zu guter Letzt sehen wir hier in unserer Liste für ältere Männer, sie sollen gesund sein in Geduld. Geduld sehen wir auch in verschiedenen Übersetzungen als Ausharren oder Ausdauer. Doch das Wort, was hier gebraucht wird, spricht von einer Geduld im Angesicht von Druck, Problem und Anfechtung. Genau übersetzt bedeutet es standhalten unter. Und so sehen wir das doch bei den Gewichthebern bei Olympia, oder? Sie reißen hoch, haben das dann oben und man guckt immer noch und wartet, wie lange schaffen sie es. Und so sind wir, ja? So sollen wir sein. Standhalten unter dem Druck. Der ist, wie es Jakobus 1, 3 und 4 so wunderbar sagt, auch eine Stelle, die wir, die meisten von uns gut, so gut kennen. Jakobus 1, 3 und 4 heißt es, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Ja, immer dieses voll, voll, voll. Nicht unbesonnen, kopflos, sondern Ausharren. So sollen ältere Männer sein. Gesund in Geduld und Ausharren. Doch wie sieht es bei den Jungen aus? Ja? Die wollen wir ein bisschen umschwenken, ja? Damit wir immer so Vergleiche haben. Wie sieht es bei den Jungen aus? Wenn Fragen oder Druck im Leben kommt, was passiert dann? Ja? Was sind so die Jungen? Das ist so die erste Frage, die einem kommt. Ja? Die kennt man schon aus der Kindheit. Warum, wieso, weshalb? Ja? Immer so, was los? Warum? Ich kann nicht. Oder eigentlich, ich will nicht. Ich gebe auf. Natürlich nicht immer. Aber es spielt irgendwie immer mit, wenn Druck kommt, wenn Probleme kommen im Leben von jungen Leuten. Und deswegen heißt es auch wieder hier, gesund in Geduld, gesund in Ausharren. Denn du spielst nicht vorne rum und sagst, ich ertrage alles und hinten sagst du, oh, ja, du bist zerfressen von dein Zorn und deinen Fragen und deinen Anklagen und deinen Frust gegen Gott. Sondern du bist gesund in deiner Geduld, in deinem Ausharren, weil du auf dem Herrn schaust. Und die Frage ist immer wieder, sollen wir überhaupt die Warum-Frage stellen? Immer wieder, sollen wir überhaupt Warum fragen? Ist es wirklich unsere Aufgabe oder unsere Option aufzugeben, wenn wir Stellen haben wie 1. Korinther 10, 13 oder Römer 8, 28? Denn wozu gibt es eigentlich diese Probleme und Anfechtungen in unserem Leben? Warum haben wir all diesen Stress manchmal? Leute, es soll uns zeigen in diesen Zeiten, was wirklich in uns ist und ob unsere Geduld, unser Ausharren wirklich gesund ist. Nicht damit Gott uns knechten möchte, sondern damit er uns zeigen will, du brauchst mich. Ich bin für dich da. Ich helfe dir. Ich möchte, dass du geistlich wächst, dass du eine Person wirst, die gesund ist im Ausharren. Und eine geduldige, geistlich reife Person harrt aus und wartet auf Gottes Antwort. Auch wenn das Leben und selbst der eigene Körper wach werden und Probleme machen, sie bleibt geduldig. Warum? Weil sie über die Zeit und Dauer ihres Lebens in dem Leben mit dem Herrn eine Sache gelernt hat. Erstens, Gott antwortet immer. Vielleicht nicht so, wie du es dir vorgestellt hast und vielleicht auch nicht, wann du es dir erhofft hast, aber Gott antwortet immer. Das ist eine gesunde Person in Geduld, weiß das. Und zweitens, Gott antwortet immer so, dass er am meisten verherrlicht wird. Und wir müssen gesund im Glauben sein, um zu erkennen, dass es so ist. Und dann drittens hat die geduldige Person gelernt, mehr auf das Ewige zu schauen als auf das Zeitige. Wie es Paulus so wunderbar in 2. Korinther 4, 16 bis 18 verkündigt, was wir auch zusammen lesen können. Ihr könnt es auch schlagen, 2. Korinther 4, 16 bis 18. Eine Stelle, die das so zusammenträgt, was es bedeutet, gesund in Geduld zu sein. Und da heißt es in 2. Korinther 4, 16 bis 18, darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch der äußere Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare, denn was sichtbar ist, ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Und seht ihr das Muster hier? Ich fand es so gut zu erkennen. Seht ihr das Muster hier in allen Charaktereigenschaften für ältere Männer? Es ist immer wieder, er guckt auf die Ewigkeit. Und man kann es sagen, ja, er ist schon ein bisschen älter, ich bin ein bisschen jünger und ich habe noch vielleicht 40, 50 Jahre vor mir. Sehr einfach mit 60 dann auf das Ewige zu schauen. Aber der ältere Mann, die älteren Geschwister, geistlich reife Personen schauen in ihrem Leben auf die Ewigkeit. Und ich will mal eine kleine Anschauung machen. Ja, wir sind ja unter uns. Ist ja das Schöne. Man kann ja ein bisschen locker sein. Was hat mein Bruder gemacht? Und ich fand das ganz gut hier. Gut, Technik klappt, super. Und ich klaue die Illustration von jemandem. Ja, das ist mal weg, wir brauchen Platz. Da hat er gesagt, das Silberne ist dein Leben auf der Erde. Das Silberne ist das Leben auf der Erde. Und alles andere ist die Ewigkeit. Und er hat gesagt, wir sind so in unserem Leben dabei, uns immer um hier zu kümmern. Ja, und vielleicht sind wir am Ende hier, seht ihr die Riffel? So, das sind die letzten so, 60, 70, 80. Und wir stecken alles rein in diese letzten Jahre auf der Erde und wir vergessen, dass es hier diese ganze Ewigkeit gibt. Und weil es so gut, weil wir es so einfach vergessen können. Ja, hier, komm. Es ist so einfach zu vergessen, Leute, dass da eine Ewigkeit kommt. Auch wenn wir sie manchmal nicht begreifen, manchmal nicht fassen können, nicht sehen. Aber die geistig reife Person, umso älter sie wird, sie verlangt nach dieser Ewigkeit. Und alles, was sie tut und strebt, ist für diese Ewigkeit. Und sie sagt sich, wenn ich noch 5 Jahre habe, wenn ich noch 10 Jahre, wenn ich noch 1 Jahr habe, ich gebe alles für diese Ewigkeit und nicht für diese Erde. Ich gebe alles für den Herrn. Und so sollen geistlich reife ältere Brüder sein. Wie es der Psalmist auch am Ende unserer Predigt so auf den Punkt bringt. Da sagt der Psalmist in Psalm 71, 17 bis 18. Und hört kurz zu. Da sagt er, O Gott, du hast mich gelehrt von Jugend auf. Und bis hierher verkündige ich deine Wunder. Und auch wenn ich alt werde, wenn mein Haar ergraut, verlass mich nicht, O Gott, bis ich deinen Arm verkündige den künftigen Geschlecht, deine Macht allen, die noch kommen sollen. Das steht in der Bibel, Leute. Psalm 71. Das sollen geistlich reife ältere Brüder in der Ortsgemeinde sein. Und auch alle anderen, die noch jung sind, weil das ist das geistlich reife Leben, was du erstreben sollst. Auch heute. Und das muss der Anspruch sein von jedem von uns, der älter wird oder vielleicht schon im älteren Alter ist. So zu leben, wie Paulus es am Ende seines Lebens auf den Punkt bringt, wenn er in 2. Timotheus 4,7 sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Das muss der Kampf von jedem von uns sein, jedem Christen, über die Gott dann einst sagen wird, siehe, du guter, treuer Knecht. Leute, das muss unser Ziel sein. Ein Bruder aus der Kirchengeschichte, der diesen guten Kampf bis an das Lebensende so treu lebte, war Georg Whitfield, der als der größte Evangelist in der nachneutestamentlichen Zeit gilt. Und am letzten Abend seines Lebens begann Whitfield, die Treppen im presbyteritanischen Pfarrhaus in Newburyport hinaufzusteigen. Obwohl er erst 55 Jahre jung war, war er müde und schwach, völlig verbraucht von einem Leben rastloser evangelistischer Arbeit. Mehrere Tage war er bereits so geschwächt und krank, dass er eigentlich im Bett hätte sein müssen. Während er aber die Treppe hinaufstieg, drängten Menschen durch die Tür von unten und baten ihn noch einmal, das Evangelium aus seinem Mund zu hören. Er blieb auf dem Treppenabsatz stehen und begann zu predigen. Da stand er die Kerze in der Hand und so groß war sein Eifer, dass er weiter redete, ohne zu merken, wie die Zeit verging, bis schließlich die Kerze in seiner Hand ein letztes Mal aufflackerte. Sie war in seiner Hand niedergebrannt und erlosch endlich. Die Kerze war in schlagender Weise ein Sinnbild von Whitfields Leben. Ein Leben, das im heiligen Brennen lange strahlende Herrlichkeit und Wärme verbreitet hatte und dann an jenem Abend ein letztes Mal hell loderte und erlosch. Und als er hochging an seinem Bett, entschlief er und ging heim in der gleichen Nacht. Ich habe mir so gedacht, was für ein Zeugnis von geistlicher Reife, oder? Von einem Leben, das nie aufgehört hat, für den Herrn zu streben, ihm voll und ganz alles hinzugeben, ihm zu dienen, damit Menschen das Licht des Evangeliums sehen. Leute, lasst uns nicht aufhören, für das zu leben, wofür Jesus Christus sein Leben gegeben hat am Kreuz. Lass uns den guten Kampf kämpfen bis ans Ende unseres Erdenslebens, wann auch immer es sein wird und wir wissen nicht wann. Sodass wir nicht ausschweifend, unehrenhaft, unverständlich oder ungesund und krank in unserem Glauben, in unserer Liebe oder in unserer Geduld sind, sondern nüchtern, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, gesund in der Liebe und gesund in der Geduld. Und das ist eine geistliche, reife Person, die Gott alle Ehre gibt und zu seiner ewigen Anbetung lebt. Amen. Gut, lass mich noch kurz beten und dann singen wir noch zwei Lieder. Treu Gott und Vater, wir kommen wieder vor dich heute und müssen dir so sehr bekennen, dass wir so Mühe haben in unserem Leben oft diese geistliche Reife anzustreben. Und wenn wir sehen, wie ältere Männer sein sollen in ihrem Alter, ja, wie viele Eigenschaften auf uns zutreffen, weil sie immer wieder im Wort für uns alle gebraucht werden. Ja, weil wir erkennen, dass wir selber nach dieser geistlichen Reife jeden Tag auch schon heute streben müssen. Und Herr, wir müssen einfach manchmal vor dir kapitulieren und sagen, wir sind so viel Schwachheit. Und dann kommst du trotzdem immer wieder an unsere Seite her und hilfst uns und zeigst uns, dass all diese Schwäche dazu notwendig ist, um uns zu formen, die Person, die du uns haben möchtest. Und du uns so in Liebe trägst, so in Liebe erziehst, so in Liebe mithilfst, so durch deinen Geist vorantreibst, dass wir zu dem Gefäß werden. Dass wir in den Werken wandeln, die du vorher bereitet hast. dass wir dir alle Ehre bringen aus dem Guten, was du in uns hervorrufst. Und Herr, wir dürfen nur dich preisen dafür, dass du so schwache Menschen zur Ehre deines Namens gebrauchst. So lass uns an diesen Tugenden hier von älteren Männern lernen, alle, was es bedeutet, ein geistlich reifes Leben zu führen zu deiner Ehre. Lass uns ein aufgewecktes Leben führen, was nach der Ewigkeit strebt, in der Ewigkeit bei dir vor allen Dingen. Wir sehen, dass es in der Welt heißt, es nur ausruhen, nur im Hier und Jetzt leben, nur alles aufzusaugen, was die Welt zu bieten hat. Aber wir wollen nicht erfüllt sein mit der Welt, sondern wir wollen erfüllt sein mit dem Geist und deinem Wort, damit wir richtig handeln. Danke für dein Wort. Danke für Vorbilder wie George Whitefield. Danke für Vorbilder, die wir überall haben auf der Welt. Schenke, dass wir uns Vorbilder suchen, dass wir ihnen nacheifern und dass wir in unserem eigenen Leben es ihnen nachtun, so wie sie dir nachwandeln, Herr, dass alle anderen auch dir nachwandeln. Zu deiner Ehre und ewigen Anbetung.